Ein Lehrer hat nicht nur das Ideal der Kindgemäßheit seines Tuns drauf, sondern er hat auch ideale Vorstellungen darüber, wie sein Unterricht ablaufen sollte. Nämlich, das Beste ist, da sind lauter engagierte junge Leute drin, die mittun, die sich begeistern für alles Mögliche, was an Unterrichtsstoff auf den Plan kommt und so weiter und so weiter. Also er hat durchaus das Ideal, die Vorstellung, das, was er an Bildung vermittelt, das sollte schon die Leute begeistern. Und diese Begeisterung will er als Lehrer auch mitbekommen. Was er bemerkt an seinen Schülern, ist das pure Gegenteil. Und zwar ist das durchaus nicht zufällig, sondern es ergibt sich geradezu aus der Art und Weise, mit den Schülern umzugehen, wie sie unter der Abteilung 1, Notengebung, abgehandelt wird. Die Behauptung ist, in seinen Schülern hat der Lehrer überhaupt nichts anderes vor sich als das Spiegelbild seiner Tätigkeit ihnen gegenüber. An was wird der Mensch gewöhnt? Kommt so ein Sechsjähriger in die Schule? Ausgangspunkt mag durchaus erstmal sein, er wird mit allen möglichen Zeug und Bildungselementen konfrontiert, wird ihm nahegebracht, von denen er sich nicht ausgesucht hat, dass er die lernen will. Heißt auch durchaus, ein sechsjähriges Kind, das beschließt, das ist alles nichts. Lesen und Schreiben taugt nichts, mag es nicht, das mag lieber was anders machen. Ja, demgegenüber muss man auch tatsächlich den vernünftigen Standpunkt des Du hast das zu lernen geltend machen. Wird es ideal. Das heißt, Kinder sind von Haus aus unglaublich neugierig, für alles interessiert. Das halte ich für unsinnig. Nur, was der Lehrer mit ihnen macht, gerade indem er die normale Vorgehensweise der Selektion mit ihnen betreibt, heißt, er gewöhnt ihnen einen ganz spezifischen Umgang mit Wissen an. Der heißt, ein Kind, das in die Schule kommt, kriegt sehr schnell mit, ich muss alles Mögliche lernen, erstmal nichts Schlechtes. Zweitens aber, das, was ich lernen muss, das zählt ja überhaupt nicht oder nur sehr bedingt als Mittel für mich, damit ich es dann weiß. Nicht ich lerne lesen und schreiben und dann kann ich's, sondern bei allem, was er lernt, kriegt er mit, das ist ein Mittel für mich, aber dafür, dass ich mich in der schulischen Konkurrenz bewähre. Das bedeutet, den Kindern wird angewöhnt, ein Umgang mit Wissen, der rein opportunistisch ist. Sie eignen es sich an, in der Art und Weise, dass ihnen immer klar ist, das Wissen ist überhaupt nicht dazu da, mir ja eben über das, was es beinhaltet, Auskunft zu geben. Elementaren Bildungselemente des Alphabets und des Rechnens und darüber hinaus halt Auskünfte darüber, wie die Welt zu beschaffen ist. Sondern es ist dafür da, dass ich mir in der schulischen Konkurrenz einen Ausweis verschaffen kann, indem ich es mir aneigne und es ausspucke, darüber, dass ich bei der Sortierung möglichst in die oberen Ränge bekomme. Das denkt sich ein Kind so nicht, aber es kriegt es praktisch sehr schnell mit. Das heißt, in der Art und Weise kriegt der Mensch Wissen überhaupt nahegebracht. Das Resultat ist dann eine Schulklasse, die genau das Gegenteil von dem ist, was die Idealvorstellung des Lehrers wäre. Ja, von dem Standpunkt her stellt sich sowas wie eine Begeisterung für die Erarbeitung irgendeines Dinges tatsächlich nicht ein. Wie soll es denn auch? Das bedeutet, die Kinder wissen doch bei allem, was sie an Fragen stellen, dass das ja schon wieder die Mitteilung an den Lehrer beinhaltet, dass sie das, was sie jetzt eigentlich schon wissen sollten, eigentlich noch gar nicht wissen. Das heißt, es ist ja eigentlich schon wieder ein Anlass dafür, sie in irgendeiner Weise herabzustufen. Kind kriegt über die Ecke sehr leicht mit, dass ein Standpunkt, den es einnehmen mag, derart, ich will diesen und jenen Gegenstand jetzt genau wissen, ich will darüber Bescheid wissen, sehr schnell in Gegensatz gerät zu dem Zweck der schulischen Veranstaltung. Der Lehrer bekommt es wieder genau andersherum mit. Nämlich, das ist furchtbar, die Kinder sind total notenfixiert. Das stellt er fest als Mangel an den Kindern, Notenfixiertheit. Und ganz selbstverständlich unterstellt ist dabei eben, dass die Betreibung dessen, worauf sie fixiert sind, halt die Benotung, nichts anderes ist als sein eigenes Werk. Wer hat sie denn daran gewöhnt, dass Fehler, die sie machen, etwas sind, was man möglichst irgendwie verbirgt, was man vertuscht, wo man auf gar keinen Fall selber mal den Standpunkt einnimmt, ich habe dies und jenes nicht verstanden, erklär's mir nochmal. Und wo man den Standpunkt einnimmt aus sehr taktischen Gründen, der heißt, ja, hoffentlich kommt der jetzt nicht drauf, dass ich das jetzt noch nicht verstanden habe, sonst. Es sind also einige Praktiken, die da entstehen, die durch die schulische Selektion hervorgebracht werden, die den Lehrer sehr stören. Einmal abschreiben tun sie. Das ist für Lehrer meistens eine sehr große Kränkung. Da werden Schulaufgaben veranstaltet, bei denen klar ist, die Leute werden daran sortiert. Sie werden so gesetzt, dass sie möglichst nicht in der Nähe voneinander sind und ein bis zwei Lehrer sind im Raum und passen auf wie die Haftelmacher. Wenn dann doch einer erwischt wird, ist es ein Vertrauensbruch. Wieso kommt es dazu, fragt sich ein Lehrer. Eben, sie sind notenfixiert. Oder das nächste, womit das zu tun hat, Schüler, bei denen sich mehr und mehr herauskristallisiert hat, dass sie es wohl nicht packen werden. Die kriegen das ja schon auch mit. Da sagt der Lehrer, das ist aber sehr schlecht, dass die aufgeben. Ja, wenn sie aufgeben, sind sie ja direkt ein Hindernis für meinen Unterricht. Dann sitzen sie herum und haben resigniert, stören womöglich, weil sie wissen, es kommt für sie auch sowieso nichts mehr an. Oder dritte Art, an der er es bemerkt, Opportunismus. Er bringt ein neues Thema an im Unterricht. Von seinem Ideal her müsste es jetzt so gehen, dass alle Feuer und Flamme sind. Hurra, neues Wissen. Mit welcher Frage sieht er sich sofort konfrontiert? Ist das prüfungsrelevant? Schreiben wir eine Schularbeit darüber. Also sofort die offen eingeholte Erkundigung. Das, was du mir jetzt überhaupt an Stoff anbringst. Ist das überhaupt etwas, was ich können muss? Ist das ein Wissen, was zu dem Bereich gehört, an dem ich überhaupt aussortiert werde? Das alles stört den Lehrer gewaltig. Stört ihn so sehr, dass er für sich selber einen Handlungsbedarf sieht. Sein Ideal ist nämlich, Schüler haben mitzutun bei dem, was ich mache. Er nimmt als Auskunft über die Schüler durchaus einen Befund wie, Kinder sind von Haus aus wissbegierig, lernbegierig. Und die Tatsache, dass er halt eine Klasse von Leuten vor sich hat, die taktieren auf Grundlage dessen, wie der Lehrer mit ihnen umgeht, das gilt ihm nicht als Beleg des Gegenteils, sondern das heißt für ihn, das, was ich weiß als die eigentliche Natur der Kinder, ungeheuer wissbegierig aufgeweckt und so weiter, das muss ich an ihnen überhaupt erst hervorbringen, weil es ja so an ihnen noch nicht vorzufinden ist. Heißt für den Lehrer, wenn der kindliche Wille nicht so aussieht, wie es seinen Vorstellungen anderen ein Widerspruch in sich ist. Das wäre als Ideal tatsächlich so etwas wie, man hat einen Menschen vor sich, der einen freien Willen hat. Man will, dass der freie Wille von ihm bestimmten Inhalt hat und stellt sich auf den Standpunkt, der freie Wille, den er hat, ist überhaupt erst ein wirklicher freier Wille dann, wenn er den Inhalt bekommen hat, den ich für ihn vorgesehen habe. Und dass er den tatsächlich bekommt, das kann ich auch an ihm durchsetzen. Das Ideal der Motivation heißt also, es ist der Widerspruch eines freien Willen, der herstellbar, der determinierbar ist durch den Lehrer. Und genau diese Determiniererei meint er auch sehr erfolgreich zu betreiben, durch die ganzen Maßnahmen, die er Motivation nennt. Das Lustige dabei ist, bei seinen Maßnahmen kann es ihm durchaus passieren, dass er Erfolg hat. Woran der liegt, darüber wird noch zu sprechen sein. Was fällt einem Lehrer ein, wie er auf die Schüler eingeht, wenn sie eben einen Willen erkennen lassen, der ihm nicht passt? Zum Beispiel bei Schülern, die aufgeben, sagt er, überhaupt eine Notenfixierung ist schuld daran, dass der jetzt so immer so zwischen 5 und 60 bewegt und der es wahrscheinlich nicht schaffen wird, auf einmal resigniert. Also da muss er richtig, richtig gewollt dumm, muss man schon sagen, den Standpunkt einnehmen. Das, was ich als Maßstab an ihn anlege, die Benotung, darauf kapriziert der sich, das ist ja furchtbar. Er sollte sich doch eigentlich an dem Wissen freuen, was ich ihm beizubringen habe. Also ein gutmütiger Lehrer, ein gewissenhafter Lehrer wird sich also an so einen Schüler wenden und sagen und ihm nahelegen, den gültigen Maßstab der Selektion, eben den Notenspiegel von 1 bis 6, bei sich überhaupt nicht gelten zu lassen. Über den so zu denken, als gäbe es ihn überhaupt nicht. Und das wäre der eigentliche Zweck der Schule, ein ganz anderer, nämlich er tut mit und lernt ein bisschen was. Also, sich so einzurichten auf das fertige Ergebnis der Selektion, das heißt, du fliegst raus, als ginge es darum überhaupt nicht. Das geht sogar so weit, dass ein Lehrer dann zu richtig dümmlich perfiden Arten der Ermunterung greift. Die heißt ja, immerhin 5 plus hast du, vorher hast du noch einen 5er gehabt. Wo der Schüler, an den das gerichtet ist, selbstverständlich weiß, dass ihm das einen Dreck nützt. Aber der Lehrer hat ihnen nahegelegt, den Erfolgsmaßstab, der offizielle ist, nicht gelten zu lassen und für sich ganz persönlich einen fiktiven Erfolgsmaßstab sich zuzulegen. Nämlich unabhängig davon, ob ich jetzt durchfall oder nicht, will ich mir die Sache so zurechtlegen, dass das etwas weniger schlecht sein, als ich vorher war, eigentlich schon ein ganz ungeheuerlicher Erfolg für mich ganz persönlich ist. Er legt also diesem schlechten Schüler nahe eine psychologische Begutachtung seiner selbst. Die heißt, das Schlimme ist überhaupt nicht, dass ich hier aussortiert werde und dass das einige Konsequenzen für mein weiteres Fortkommen hat, sondern schlimm wäre es ja überhaupt erst, wenn ich mit mir selber nicht mehr zufrieden sein könnte, wenn ich mich selber nicht irgendwie mehr gut finden dürfte. Da ist ein Lehrer allerdings dahinterher, dass diese Verlängerung an Schüler möglichst nicht macht. Heißt im Übrigen, wie ein Schüler auf so eine Art von Anmache vom Lehrer einsteigt, es bleibt ihm überlassen. Es gibt halt Durchfallkandidaten, die husten dem was. Und es gibt welche, die begehen dann den Fehler, so eine Auskunft. Du hast dich doch immerhin schon verbessert auf, als einen echten Trost zu nehmen. Nicht deswegen, weil sie sich einbilden, das würde an ihrer Lage praktisch irgendwas ändern, sondern weil es ihnen zur Gewohnheit geworden ist. Das Resultat der Selektion, das an ihnen hervorgebracht worden ist, zu begutachten als eine mangelhafte oder gute Eigenschaft an ihnen selber. Also genau die Betrachtung der Begabung, die der Lehrer an sie anlegt, an sich selbst anwenden und dann sich womöglich angesichts ihrer Sortierung nur noch das eine Problem machen, dass sie über sich ja jetzt ein Urteil fällen müssten, das hieß, irgendwie tauge ich nichts. Das will ein Lehrer nicht haben. Obwohl das praktische Urteil überhaupt nichts anderes ist. Oder worauf kommt der Lehrer noch an Motivierungstechniken? Er stellt fest, Kinder langweilen sich bei dem, was sie lernen sollen. Möglicherweise fällt ihm ein, es sind ja Kinder, also muss man ihnen was ganz anderes anbieten, nämlich einen spielerischen Unterricht. Ausgehen mag das Ganze folgendermaßen, wird auch häufig praktiziert und wie die Leute, die es betreiben, meinen, auch sehr erfolgreich praktiziert, nämlich man richtet für Schulanfänger ein Klassenzimmer ein, das ist noch so ein ganz kleines bisschen Kindergarten. Also da ist eine Spielecke drin und es sind Bänke drin. Da dürfen sie dann immer ein bisschen schreiben lernen und dann zwischendurch dürfen sie sich in die Ecke verziehen und Bauklötze bauen. Jetzt mag es vorkommen, dass die Schüler sich darüber freuen, dass sie Bauklötze bauen. Als was interpretiert das ein Lehrer, der diese völlig andere Tätigkeit, das Spielen eben, das nichts mit dem Schreiben lernen zu tun hat, ist jetzt ein Mittel dafür, dass eine Begeisterung fürs Schreiben zustande kommt. Wo die Begeisterung, wenn sie doch überhaupt da ist, eben sich darauf bezieht, dass er jetzt mit den Bauklötzen herumspielt und mit nichts anderem. Oder in höheren Klassen. Motivationstechnik, die etwas anders geht, nämlich überhaupt, ich biete denen jetzt mal an, dass ich nicht ein Thema setze, worüber im deutschen Unterricht oder sonst wo diskutiert wird, sondern die sollen jetzt mal ganz frei ein Thema wählen können. Und das machen wir dann. Das muss sie doch wirklich begeistern. Die Schüler wählen frei den Gegenstand und der Lehrer bekommt in so und so vielen Fällen mit, das hat ja wunderbar eingeschlagen. Jetzt sind sie ja tatsächlich womöglich begeistert und sieht dabei seine Ansicht, dass er in der Lage wäre, den Willen anderer Leute tatsächlich in seinem Sinne herzustellen, bestätigt. Nur die Täuschung dabei ist, er hat nicht einen Willen hervorgebracht, sondern aufgrund seiner Motivierungstechnik haben seine Schüler mitbekommen, dass es für sie sehr tauglich ist, auf diese Art des Vorgehens taktisch einzusteigen. Sie bekommen mit, wenn einer das Motivieren anfängt. Das heißt, entweder er macht etwas, das heißt Auflockerung des Unterrichts. Oder er sagt, ich darf selber ein Thema wählen und über das Thema wird dann eine Schulaufgabe geschrieben. Was dann auch immer Verlängerung des Enthusiasmus sein soll. Weil man das Thema selber gewählt hat, soll man auch begeistert darüber sein, dass man darüber getestet wird. Gut, das kriegt ein Schüler mit, dass er, indem er sich auf diese Tour des Lehrers einstellt, er selber den Schulalltag sich ein bisschen lockerer gestalten kann. Das kriegt er mit. Jetzt sagt er, ein Thema muss ich selber vorschlagen. Was mache ich jetzt? Ich schlage ein Thema vor, möglichst eines, bei dem der Lehrer nicht gleich sagt, das ist eins, das ist für die schulischen Zwecke, für das, was Thema des Unterrichts sein soll, völlig ungeeignet. Also, ich denke mir ein Thema aus, von dem der Lehrer gleich findet, das ist gut ausgewählt, das hätte ich selbst nicht besser machen können. Und dann kann ich womöglich um dieses Problem selber noch ein bisschen nach meinem Gusto herumspinnen, habe also ein bisschen Luft, hab's in dem schulischen Alltag eine Spur leichter, als in dem Zustand, der normalerweise vorhanden wäre, nämlich der Lehrer setzt mir einfach vor, was ich zu machen habe. Das heißt, das Ideal des Lehrers, den Willen herstellen zu können, das kriegt ein Schüler offenbar mit, wenn sich die meisten wahrscheinlich aus ihrer eigenen Schulzeit auch erinnern können. Lehrer kommen irgendwie enthusiastisch in die Schule, in das Klassenzimmer hinein und lassen sich sowas einfallen wie, jetzt machen wir mal die Sitzordnung ganz anders. Na gut, dann macht man es begeistert mit. Was hat man davon? Ja, zumindest mal, dass man jetzt eine Viertelstunde nicht Latein pauken muss, sondern die Bänke umstellt. Da kann man sich ein bisschen... hat man wenigstens sowas ähnliches wie sein Ruder dabei. Das heißt, der Erfolg von dem, was der Lehrer an Motivation macht, basiert auf überhaupt nichts anderem als der Tatsache, dass die Schüler sich taktisch drauf einstellen. Der Lehrer selber sieht es ganz anders. Jetzt sind sie ja interessiert. Wunderbar. Jetzt habe ich genau das richtige Mittel gefunden. Die andere Möglichkeit übrigens, was auch schon für sich genommen die praktische Widerlegung des Gedankens des Lehrers ist, dass er ein ungeheuerlicher Techniker im Herstellen von einem botmäßigen Willen wäre. Die andere Seite heißt, die Motivation haut hin, wenn sie hinhaut und ansonsten eben nicht. Ja, ganz einfach deswegen, weil es in das Belieben der Schüler gestellt ist, wie sie sich auf diesen taktischen Vorstoß des Lehrers jetzt einstellen wollen. Ob sie entweder mitspielen und dem Lehrer richtig vorführen, wie großartig er es versteht, sie zu motivieren, oder ob sie es halt nicht wollen. Das heißt, das passiert dem Lehrer immer wieder, dass er motiviert wie ein Wahnsinniger und die bleiben halt genau die schlaffen Säcke, als die er sie am Anfang vorgefunden hat und er ärgert sich drüber. Ja, das bringt den Lehrer auch nicht dazu, dass er den Schluss zieht, dass sein Ausgangspunkt, die Schüler hätten einen unglaublichen Lernwillen in sich und man müsste ihn nur rausbuddeln, irgendwie falsch wäre, sondern er findet neue Hindernisse. Nämlich, entweder es ist ein Mangel an den Schülern, eigentlich gehörten sie motiviert, aber sie sind einfach nicht motivierbar. Unreif sind sie dann. Oder... Eine sehr beliebte Art der Erklärung ist dann auch die sehr unkollegiale. Der Vorgänger hat sie versaut, jetzt ist mit ihnen überhaupt nichts mehr anzufangen. Das ist dann der Übergang dazu, dass der Lehrer eher gemein wird. Das heißt, wenn er sieht sich dann, wie er meint, sehr zu Recht enttäuscht. Er hat doch jetzt wirklich alles Menschenmögliche in Gang gesetzt, um den Willen, den es braucht, hervorzubringen. Und es waren richtig Perle vor die Säue geworfen. Er hat studiert, wie man anständig motiviert, weiß genau, wie das geht und was machen die? Sie machen es einfach nicht mit, sie sind nicht motivierbar. Da macht der Lehrer einen Übergang dazu, einen gewissen Pass auf seine Schüler zu entwickeln. Das heißt, der nächste Übergang ist dann die disziplinarische Maßnahme. Ein Kind, was nicht motivierbar ist, das muss eben dazu gebracht werden, dass es sich trotzdem so aufführt, als wäre es das. Ja, dazu taugen immer noch Arreste und Verweise. Das heißt, die disziplinarischen Maßnahmen, die ein Lehrer ergreift, verdanken sich von seiner Sichtweise her, immer noch der Kindsnatur. Schon wieder hat er einen Dienst am Kind vollbracht. Es ist nicht motivierbar, muss aber motivierbar sein in seinem eigenen Interesse. Was also macht er? Er bestraft es, indem er es nachsitzen lässt. Weil das sehr Lustige an dem Nachsitzen noch ist, das versteht der Lehrer als Strafe, obwohl er doch von seinem ganzen Unterricht die feste Ansicht hat, dass er einzige Wohltat fürs Kind ist oder sein sollte. Das, was ein Kind unbedingt braucht, unterrichtet werden. Sollte man meinen, wenn es so wunderbar ist, dann kann es ja gar nicht genug sein. Das wird jetzt auf einmal, wenn es über 6 Stunden hinaus zu 8 Stunden verlängert wird, eine Strafe fürs Kind. Auch eine lustige Auskunft darüber, was der Lehrer eigentlich für eine Tätigkeit hat. Und diese Strafe, die er für nötig hält, ist einmal Dienst am Schüler und der eigene Umgang mit den Schülern, durch den er sie überhaupt dauernd zu Straffälligen macht. Also nochmal Erinnerung an den Übergang von Punkt 1 zu Punkt 2. Der unbotmäßige Wille der Schüler ist logisch Resultat dessen, dass der Lehrer selber den Schülern einen opportunistischen Umgang mit Wissen angeboten hat. Dieser Umgang der Bestrafung, den sieht er wiederum, ähnlich wie die Benotung und wie den Rausschmiss, als eine Notwendigkeit an den Schülern selbst. Das heißt, er hat sich eine Denkweise zugelegt, bei der er, egal ob auf Gebiet der Wissensvermittlung und der dazugehörigen Benotung oder auf dem Gebiet der Disziplinierung beziehungsweise der lieberen Weise der Disziplinierung, ich probiere mal, ob ich ihren Willen nicht auf Vordermann bringen kann, sich selber nichts anderes denken kann, als er gehorcht lauter Notwendigkeiten, die das Kind darstellt. Er setzt lauter Sachen am Kind durch, nach denen das Kind letztendlich verlangt. Lehrer wollen immer das Beste, sie können gar nicht anders.